Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Am Mikrofon ist Petra Ensminger. Herzlich willkommen. Reichsflaggen schwenkende Demonstranten auf der Treppe des Parlaments. Die Vorfälle am zurückliegenden Wochenende während der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen sorgen für viel Empörung. Was der Bundespräsident dazu zu sagen hat, das hören Sie gleich. Den ärztlichen Bereitschaftsdienst erreicht man nachts und an Sonn- und Feiertagen bundesweit über die Telefonnummer 116 117. Und wer diese Nummer wählt, hofft auf rasche Hilfe. In Niedersachsen beklagt eine Gruppe von Ärzten aber Vermittlungsprobleme, die die Gesundheit ihrer Patientinnen und Patienten gefährden könnten. Das wird dann Thema sein. Und wir alle haben die Bilder sicher noch im Kopf von Bahnhöfen voller Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, nach langer Flucht. Zahlreiche Freiwillige, die halfen, die vielen Menschen zu versorgen und zu unterstützen. 5 Jahre nachdem Kanzlerin Angela Merkel erklärt hat, wir schaffen das, schauen wir auf die Arbeit der Ehrenamtlichen, die weiter gebraucht werden. Eine ziemlich große Gruppe Demonstranten überwindet die Absperrgitter am Reichstagsgebäude, stürmt die Treppe hoch und baut sich vor dem verglasten Besuchereingang auf. Geschehen am vergangenen Wochenende und nach dieser Eskalation der rechtsextremen Kundgebung am Rande der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung, da wird nun darüber diskutiert, ob das Parlament mehr geschützt werden muss. Der Deutsche Bundestag genießt als Verfassungsorgan der Bundesrepublik ja bereits ohnehin besonderen Schutz. Klaus Remme ist unser Korrespondent, der das Geschehen in der Hauptstadt für uns verfolgt, uns jetzt aus Berlin auch zugeschaltet ist. Und Herr Remme, über die Bannmeile sprechen wir gleich noch. Demonstranten, viele mit Reichsflaggen in den Händen, haben versucht, in das Parlament einzudringen. 3 Polizisten konnten sie stoppen. 3 Polizisten, die heute vom Bundespräsidenten empfangen wurden. Wie hat sich Frank-Walter Steinmeier da heute zu den Vorgängen geäußert?
Frau Ensminger, es ist ja schon das 2. Mal nach dieser Episode, diesen Zwischenfall am Samstagabend, dass sich der Bundespräsident zu Wort meldet. Vielleicht kann man auch daran schon messen, wie ernst er dieses Kapitel nimmt, diesen Unfall, so will ich es mal nennen. Denn Frank-Walter Steinmeier sprach heute etwa 1 Stunde mit den Polizisten. 1 Polizistin, 5 Polizisten, darunter die 3, die Sie eben gerade erwähnten, die da am Anfang ziemlich auf sich gestellt waren und die heute sehr viel Dank bekommen, nicht nur vom Bundespräsidenten, von vielen Seiten wurde der Einsatz dieser 3 Polizisten gelobt. Danach gab es eine Stellungnahme des Bundespräsidenten und er begann so.
Reichsflaggen, sogar Reichskriegsflaggen, darunter auf den Stufen des frei gewählten deutschen Parlaments, dem Herz unserer Demokratie, das ist nicht nur verabscheuungswürdig, sondern angesichts der Geschichte dieses Ortes geradezu unerträglich. Rechtsextremistische Pöbeleien und Gewalt bei der Demonstration am vergangenen Samstag in Berlin haben zu Recht viele Menschen erschreckt und empört. Wir werden solche Ausschreitungen nicht hinnehmen.
Was tun, fragt man sich, auf der politischen Ebene, also jenseits der Tatsache, dass zum Beispiel das Reichstagsgebäude, der Bundestag, dieses Symbol der Demokratie besser geschützt werden soll, gibt es die Botschaft, den Rechtsextremismus früher zu bekämpfen, energisch zu bekämpfen? Steinmeier sagte, der Rechtsextremismus habe tiefe Wurzeln in der Gesellschaft. Das sei am Wochenende noch einmal deutlich geworden. Und er hatte eine Botschaft für all diejenigen, die mit den Hauptakteuren mitgelaufen sind.
Wer sich über die Corona-Maßnahmen ärgert, kann und darf dagegen demonstrieren. Mein Verständnis endet aber dort, wo Demonstranten sich vor den Karren von Demokratiefeinden und politischen Hetzern spannen lassen. Wer auf den Straßen den Schulterschluss mit Rechtsextremisten sucht, aber auch wer nur gleichgültig neben Neonazis, Fremdenfeinden und Antisemiten herläuft, macht sich mit ihnen gemein.
Soweit vielleicht diese 2 Töne des Bundespräsidenten heute Mittag, Frau Ensminger.
Und die 3 Polizisten, Sie haben es gesagt, vorübergehend allein vor dem Gebäude. Berlins Innensenator Geisel erklärte ja heute, es sei klar, dass der Deutsche Bundestag durch die Polizei Berlin geschützt wurde, zu keiner Zeit ungeschützt war. Die Macht der Bilder, hat er gesagt, wirke. Aber ist das so? Kann man sagen, vielleicht war der Vorgang gar nicht so gefährlich, aber diese Wucht mit den Bildern, die wir da jetzt vor Augen geführt bekommen haben, die ist von Bedeutung?
Ich glaube, das ist sicher so, denn wir sehen manchmal auch nur Ausschnitte dieser Bilder. Die kann man sich zurechtschneiden, wie man möchte. Und es gibt ja nun sehr, sehr viele, vor allen Dingen auch im Ausland, die jetzt die innenpolitische Debatte in Deutschland rund um Corona, um Anti-Corona-Maßnahmen nicht täglich verfolgen. Und dann ist ein solches Bild von Symbolkraft. Ich will nur mal die Stellungnahme hier der deutsch-israelischen Gesellschaft, die ich vor mir habe, kurz anschauen. Die Bilder von Reichsflaggen, und da ist es wieder das Wort, die Bilder von Reichsflaggen am Eingang des Deutschen Bundestags lassen uns schaudern, heißt es da in einer Stellungnahme des Präsidenten der deutsch-israelischen Gesellschaft, verbunden mit der Mahnung, dass man nicht zulassen dürfe, dass das Reichstagsgebäude eines Tages wieder brennt. Nein, das ist so, alle fanden diese Bilder, die sich heute zu Wort gemeldet haben, ich glaube, das Wort, was es am besten trifft, ist politisch unerträglich. Steffen Seibert, der Regierungssprecher, hat sich geäußert und er sagte, das Demonstrationsrecht wurde eindeutig missbraucht.
Das Ergebnis waren schändliche Bilder am Reichstag, die so nicht hinzunehmen sind. Antidemokraten, die sich auf den Stufen unseres demokratischen Parlaments breitzumachen versuchen. Die Szenen dieser Demonstration am Wochenende sollten uns nicht den Blick darauf verstellen, dass die übergroße Mehrheit der Menschen in Deutschland anders denkt und anders handelt als die Demonstranten von Berlin und dass Deutschland deswegen bisher insgesamt so gut durch die Pandemie gekommen ist.
Und ich glaube, Frau Enzminger, das ist das Spannungsverhältnis, in dem wir uns hier heute Nachmittag bewegen, inzwischen schon, der Tatsache, dass man einerseits diese Bilder hat und sie andererseits in ein Verhältnis setzen muss zu denjenigen, die diese Regeln, gegen die sie protestieren, ja beachten, die einverstanden sind damit, was so an Katalog, an Maßnahmen gegen Corona aufgelegt wurde.
Und das haben wir damit getan. Vielen Dank, Klaus Remme, für diese Informationen nach dem Eklat am Wochenende aus Berlin. Danke Ihnen. Welche Nummer wähle ich im Falle eines Notfalls bzw. wenn ich außerhalb der üblichen Sprechzeiten medizinische Hilfe benötige? Umfragen zeigen, das ist nicht allen ganz klar. Neben der 110 für die Polizei gibt es die 112 für Feuerwehr und Rettungsdienste und daneben gibt es noch die 116117, über die der ärztliche Bereitschaftsdienst zu erreichen ist. Das heißt, über diese Nummer werden niedergelassene Ärzte vermittelt, die Patienten in dringenden medizinischen Fällen behandeln. Und zwar dann, wenn die Arztpraxen geschlossen sind, also nachts, an Wochenenden, an Feiertagen. Diese Nummer gilt bundesweit und gibt es schon seit einigen Jahren. Verbindlich für alle lokalen Leitstellen ist dieses Angebot erst seit diesem Jahr. In Niedersachsen nimmt seit Beginn des Jahres ein Callcenter diese Anrufe entgegen, die über die 116117 reinkommen. Und Werner Nording hat mit Ärzten gesprochen, da gibt es wohl erhebliche Probleme.
Ich mache den kassenärztlichen Notdienst in Hannover seit 30 Jahren und es lief noch nie so schlecht wie seit der Umstellung auf 116, 117.
Sagt Dr. Christian Scholz aus Hannover. Der Allgemeinmediziner ärgert sich über die gravierenden Verschlechterungen, die mit Einführung der bundesweiten Notrufnummer 116117 Anfang des Jahres eingetreten seien. In der Nacht habe er wieder das volle Chaos erlebt, berichtet der 70-Jährige aufgebracht. Ein Patient mit Harnstau habe wegen heftiger Schmerzen dringend einen Blasenkatheter gebraucht.
Der musste über 2,5 Stunden warten, ja, bis er dann überhaupt erstmal 116, 117 erreicht hat, bevor die das dann weitergegeben haben, ja, nochmal eine halbe Stunde. Und bevor das dann in meinem Auto einer Taxe ankommt, wo ich dann dahin fahren kann, nochmal eine Dreiviertelstunde. Das ist also unerträglich für den Patienten. Das grenzt an unterlassene Hilfeleistung. Das geht einfach nicht. Und unter diesen Bedingungen kann ich keinen Notdienst fahren.
Die kassenärztlichen Vereinigungen bundesweit waren gesetzlich gezwungen, zum Jahresbeginn die neue Notrufnummer 116117 einzuführen. Die KV Niedersachsen hatte jahrzehntelang auf geschulte Mitarbeiter der Johanniter, des Roten Kreuzes oder auch einer Taxizentrale zurückgegriffen, mit großem Erfolg. Mit der Umstellung auf das neue System wurde der Kommunikationsdienstleister Sanvatis aus Duisburg beauftragt, die Notrufe im Bereitschaftsdienst abzuwickeln. Mithilfe eines Computerprogramms müssen die Callcenter-Mitarbeiter einen Fragebogen abarbeiten und einschätzen, ob der Patient sofort ins Krankenhaus muss, ob ein Besuch in der Hausarztpraxis am nächsten Tag ausreicht oder ob der Notarzt kommen soll. Dabei passieren immer wieder Fehler, die zulasten der Patienten gehen, kritisiert auch der Allgemeinmediziner Peter Heidecker, der seit 25 Jahren Notdienste fährt.
Im Moment ist es läuft nicht so gut. Die Patientenzufriedenheit und die Sicherheit waren wesentlich besser, als es noch die bewährten Kräfte gemacht haben, die also die Patienten auch ein bisschen kennen, so vor Ort die Zentrale in Hannover. Das kann das Callcenter im Moment noch nicht. Also ich denke, die Wartezeiten sind einfach sehr, sehr lange.
Ziel der bundesweiten Umstellung auf 116117 sei es gewesen, die Anrufe im Bereitschaftsdienst zu verringern und Kosten zu senken, sagt der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen, Detlef Hafke. Das sei auch gelungen. Die Patienten würden in die richtige Versorgungsebene geführt, also ins Krankenhaus, zum Hausarzt oder zum Notarzt. Durch die Umstellung auf das Callcenter könne allein Niedersachsen einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag pro Jahr einsparen. Es komme aber immer wieder zu Problemen, räumt Hafke die Vorwürfe zum Teil ein, weil medizinisch vorgebildetes Personal schwer zu finden sei.
Da kann es unter Umständen, das möchte ich nicht verhehlen, dazu kommen, dass auch Mitarbeiter eingestellt werden, die vielleicht medizinisch nicht so super ausgebildet sind, wie wir uns das vorstellen.
Inkompetente Callcenter-Mitarbeiter könnten Notfälle schlecht nach Priorität einordnen, kritisieren die Notärzte. Sie müssten um die Gesundheit oder das Leben ihrer Patienten fürchten, die vom neuen System abgewiesen würden, deren Anliegen falsch eingeschätzt oder die falsch beraten würden. Patienten oder auch Pfleger in Altenheimen würden etliche Male aus der Leitung geworfen, bis sie endlich einen persönlichen Ansprechpartner erreichen könnten. Nicht wenige würden aufgeben, das sei kein Einzelfall bei 116117, sagt Scholz. Manchmal werde er sogar beschimpft.
Warum kommen Sie denn erst jetzt? Wir haben schon angerufen, Sie kommen jetzt um 21:30, wir haben um 6:30 angerufen, jetzt kommen Sie erst, der Vater hat Schmerzen. Diese Sachen müssen wir dann als Ärzte vor Ort ausbaden.
Der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Hafke kennt die Beschwerden von einzelnen kritischen Ärzten, wie er sie nennt. Insgesamt bekomme er aber viele positive Rückmeldungen zum neuen System.
Wir sind im Augenblick mit Sanvatis zufrieden, ja.
Initiator der Proteste ist der Notarzt Hans-Jürgen Niedermeier. Der 67-jährige Psychoanalytiker spricht für eine Gruppe von 15 Ärzten in mehreren Teilen Niedersachsens. Ein gut funktionierendes System werde von der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen gegen die Wand gefahren. Mitte September haben sich alle Beteiligten zu einem klärenden Gespräch verabredet. Niedermeyers Forderung für den Meinungsaustausch ist klar.
Die sofortige Umstellung wieder zu bisherigen Mitarbeitern in Hannover. Das wäre die einzig gangbare, vernünftige Lösung.
Ärzte in Niedersachsen beklagen Probleme bei der Vermittlung des ärztlichen Bereitschaftsdienstes. Da soll es nun Gespräche geben. Werner Nording informierte darüber. Am 31. August 2015, da sagte Angela Merkel in der Bundespressekonferenz: Wir schaffen das. Ein Satz, für den sie bis heute von den einen gelobt, von den anderen teils harsch kritisiert wird. 5 Jahre ist das her. Jeden Tag kamen damals tausende Menschen nach Deutschland. Die spontane Hilfe war überwältigend. In Kleiderkammern, der Kinderbetreuung, bei Sprachkursen standen die freiwilligen Helferinnen Schlange, um Geflüchtete zu unterstützen. 5 Jahre später ist die Flüchtlingshilfe in Städten, Gemeinden und den Hilfswerken der Kirche professioneller geworden. Laien wurden zu Experten, die Helfenden wurden aber auch weniger. Und manche Euphorie ist der Enttäuschung gewichen. Katharina Thoms hat 2 Menschen getroffen, die in den zurückliegenden 5 Jahren zusammengewachsen sind. Eine Geschichte über ehrenamtliche Hilfe mit Langzeitwirkung.
Gemeinsam Attan tanzen, den afghanischen Tanz, heute im Wohnzimmer, damals im Asylcafé. Mit Brigitte aus Ludwigsburg, einer leidenschaftlichen Tänzerin, und mit Nasir aus Afghanistan.
Meine Familie, meine Durchmutter, Frau Brigitte.
Also wenn Sie mir vor 5,5 Jahren gesagt hätten, also du kriegst mal einen afghanischen Ziehsohn und du wirst dich mal intensiv um junge Männer, um die 20 kümmern, dann hätte ich gesagt, geht's noch.
Jetzt geht das aber schon 5 Jahre lang mit Nasir Hoji Muhammad und vielen anderen jungen afghanischen Männern, denen Brigitte Heidebrecht geholfen hat. Ist mit ihnen durch viele Höhen und Tiefen gegangen. Frust, Hoffnung, Enttäuschung, Freude. Die energische Frau mit dem silberweiß kurzen Haar war 2015 einfach neugierig.
Wenn Weltgeschichte so nahe kommt, dann muss ich einfach auch hingehen und gucken, was ist denn das jetzt?
In dem Fall in der Ludwigsburger Tonhalle um die Ecke. Dann ging alles ziemlich schnell. Heidebrecht hat bald 12 junge Männer betreut, Hoji Muhammad bis heute.
Sie hat viele geholfen, seit 5 Jahren.
Deutsch lernen, Praktikumsplatz suchen, Asylantrag, Anhörung. Die freiberufliche Autorin hat inzwischen sogar ein Buch über ihre vielen Erlebnisse geschrieben. Damals nahm sie sich einfach die Zeit und musste plötzlich selbst viel lernen über Asylverfahren und Behördenbriefe.
Ein Deutsch, wo wir ja auch manchmal verzweifeln, ne? Und dann sitzt ständig einer hier und sagt, guck mal, ich Brief bekommen. Sag ich, gib mal her, gucken wir mal. Und dann muss man sich auch selber einarbeiten in die Materie.
Einarbeiten, verstehen und auch mal verzweifeln, auch am anderen. So ging es Brigitte.
Ist ja auch eine besondere Hürde, also für mich als Frau durchaus auch. Finde ich jetzt auch wirklich, Frauenbild des Islam finde ich nicht doll.
Und auch Nasir musste schlucken, denn Mutter Brigitte ist mit einer Frau verheiratet.
Oh, dass die Frau mit Frau verheiratet, ich weiß es nicht.
Dann hat er seine Mutter in Afghanistan angerufen.
Und dann meine Mutter hat gesagt, das ist Deutschland.
Erledigt. Heidebrecht war 2016/17 ziemlich absorbiert von der Ehrenamtshilfe zum Verdruss ihrer Frau.
Bisweilen war sie auch mal sauer, ja. Du mit deinen Flüchtlingen. Hast nichts anderes mehr im Kopf.
Ein häufiges Phänomen unter Ehrenamtlichen, aufgesogen von der Flüchtlingshilfe. Aber, sagt Heidebrecht, es hat sich gelohnt. Hoji Muhammad arbeitet seit mehr als 2 Jahren in einem Seniorenstift festangestellt. Und er hat als Verfolgter von den Taliban vor wenigen Wochen endlich seine Anerkennung bekommen. Heidebrecht hat ihm die frohe Botschaft überbracht.
Komm bitte, ich habe eine gute Überraschung. Ja, okay.
Dann kommst du aus dem Haus raus, ja. Wir sind draußen.
Welcome in Deutschland.
Und überreicht ihm den Brief.
Oh mein Gott. Nein, oh nein, ich hab. Und dann war gut.
Katharina Thoms hat diese beiden Menschen getroffen, die die Flüchtlingsarbeit zusammengebracht hat. Wie können Computerspiele sinnvoll im Unterricht eingesetzt werden? Dieser Frage gehen die Kolleginnen und Kollegen in Campus und Karriere gleich hier nach den Nachrichten nach. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Nachmittag.